Guten Abend, alle zusammen. Lasst uns noch mal zum Anfang beten. Stehen wir so auf. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns diesen Abend vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du für uns dein Wort vorbereitet hast. Und wir wollen dich bitten, dass du uns offene Herzensohren schenkst, dass wir dein Wort aufnehmen können, dass das Wort in uns auch eine Veränderung bringt. Du siehst, dass es ein schwerer Text, das ist ein Gebet, als ob du das Gebet nicht hörst. Aber wir wissen, dass du einen Plan mit uns allen hast und dass du deinen Plan mit uns zu Ende machen wirst. Ich danke dir für diese Zuversicht, ich danke dir für die Verheißungen, die du uns in deinem Wort gegeben hast. Wir wollen dich bitten, dass du uns durch das Lesen deines Wortes segnest und dass du einfach bei uns bist. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ja, wir sind immer noch in Psalmen. Psalm 74 ist heute dran. Es ist ein Gebet eines Psalmisten, eines Asaf. Er beklagt vor Gott oder der legt vor Gott da eine Not seines Volkes. Letzte Woche haben wir Psalm 73 beobachtet. Das war auch eine Not des Asafs. Und zwar, der hat das angebliche Glück des Gottlosen gesehen und ist fast daran gestrauchelt, fast hingefallen daran, weil er dadurch, dass er den Gottlosen angeschaut hat und hat gesehen auf einmal, dass der Gottlose sündigt, dass der Gottlose Gott lästert und da passiert nichts. Ihm geht's gut, der ist reich, der hat keine Krankheiten und dadurch hat Asaf auf einmal gemerkt, dass er lauter Plagen hat, dadurch, dass er Gott folgt. Er sagt in einem Vers, er sagt, ich habe nur Mühsal, dir zu folgen. Ich züchtige mich. Und dieser Asaf, der legt ihm in der ersten Hälfte so vor Gott hin und sagt, das kann doch nicht gerecht sein. Und erst, wo er seine Blickrichtung gewechselt hat, es heißt, als ich in das Heiligtum Gottes hineinging, als ich in die Gegenwart Gottes hineinging, dann hat er alles im rechten Licht auf einmal gesehen. Dann hat er auf einmal gesehen, wohin endet oder wo endet der Weg des Gottlosen? Und was er alles davon hat, dass er Gott folgt. Und dann ruft er aus und sagt, dennoch bleibe ich stets an dir. Erst wenn wir in der Gegenwart Gottes kommen, wenn wir unsere Herzensaugen von Gott erleuchten lassen, dann sehen wir alles im rechten Licht. In diesem Psalm, im 74, da sieht Asaf eine echte Not seines Volkes. Das ist nichts Eingebildetes, das ist nichts, wo Asaf vielleicht falschen Blick drauf hatte. Ich meine, im Vers 73, der hat sich, ich würde so sagen, so wenn ich den Psalm 73 sehe, der hat sich selbst das Leben schwer gemacht. Das war eigentlich gar keine Not. Nur er hat sich das zur Not gemacht. Und im Vers 74, da sehen wir, dass sieht er eine echte Not seines Volkes. Der Tempel ist zerstört. Das Volk ist in die Verbannung. Das Volk ist zerstreut. Die Heiden, die entheiligen das ganze Land. Und Gott schweigt zu dem allen. Das ist diese Situation. In den ersten 11 Versen, da legt der Asaf vor Gott hin, im Gebet, die ganze Trübsale des Volkes Gottes, und er zeigt Gott einfach die Zerstörung und Entheiligung des Hauses Gottes. In der zweiten Hälfte, da ruft er Gott an und sagt: Gott, hilfe uns. Und er führt da gewisse Gründe auf, warum eigentlich Gott helfen sollte. Er sagt nicht einfach, Gott, wir sind arm dran und hilf uns, sondern der hat bestimmte Gründe, warum Gott eigentlich helfen sollte. Lass uns erstmal die erste 11 Verse lesen. Psalm 74, 1 bis 11. Eine Unterweisung Asafs. Gott, warum verstößest du uns für immer und bist so zornig über die Schafe deiner Weide? Oder in anderer Übersetzung heißt, warum raucht dein Zorn so über uns oder über die Schafe deiner Weide? Gedenke an deine Gemeinde, die du vor Zeiten erworben und zum Erbteil erlöst hast, an den Berg Zion, auf dem du wohnest. Richte doch deine Schritte zu dem, was so lange Wüste liegt. Der Feind hat alles verheert im Heiligtum. Deine Widersacher brüllen in deinem Hause und stellen ihre Zeichen darin auf. Hoch sieht man Äxte sich heben wie im Dickicht des Waldes. Sie zerschlagen all sein Schnitzwerk mit Beilen und Hacken. Sie verbrennen dein Heiligtum. Bis auf den Grund entweihen sie die Wohnung deines Namens. Sie sprechen in ihren Herzen: Lasst uns sie ganz unterdrücken. Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Lande. Unsere Zeichen sehen wir nicht. Kein Prophet ist mehr da. Und keiner ist bei uns, der etwas weiß. Oder der weiß, der uns sagen könnte, wie lange. Oder der weiß, wie lange. Ach Gott, wie lange soll der Widersacher noch schmähen und der Feind deinen Namen immerfort lästern? Warum ziehst du deine Hand zurück? Nimm deine Rechte aus dem Gewand und mach ein Ende. Zuerst müssen wir uns die Frage stellen, über welchen Tempel, über welche Zerstörung des Tempels spricht hier eigentlich Asaf? Also, dass das Asaf den Psalm geschrieben hat, davon gehe ich einfach aus, weil das heißt auch eine Unterweisung Asafs. Dass das ein prophetischer Psalm ist, ich denke, das ist auch ziemlich sicher, weil als Asaf gelebt hat, und er hat gelebt zur Zeit Davids, da war der Tempel noch nicht mal gebaut. Der erste Tempel, der salomonische Tempel. Erst der Salomo hat den Tempel gebaut und der Asaf hat noch den Anfang des Tempels oder des Gottesdienstes noch miterlebt, aber die Zerstörung nicht mehr, des ersten Tempels. Wir wissen aber, das gab zwei Tempel bis jetzt. Einmal der Salomonische und der Tempel, der 70 nach Christus zerstört worden ist. Ich meine, dass Asaf schreibt über die zweite Zerstörung oder über den zweiten Tempel, über die Zerstörung des zweiten Tempels. Ich habe so einige Hinweise aus diesem Text daraus gefunden. Vielleicht fehlt jemand von euch oder ist jemand von euch aufgefallen, was der Hinweis sein könnte aus dem Text, das uns klar und deutlich sagt, aha, das müsste einfach der zweite Tempel sein. Einfach aus dem Text. Schaut mal in euren Bibel und denkt mal mit, was könnte dahin deuten, dass das der zweite Tempel ist? Wäre nicht schlecht, wenn wir jetzt den ganzen Text irgendwo an der Wand hätten. Oder Vers 3. Richte deine Schritte zu dem, was so lange Wüste liegt. Der Feind hat alles verheert im Heiligtum. Und das wäre dann?
Ja, das heißt, es liegt schon verwüstet.
Liegt verwüstet, ja gut. Der erste Tempel wurde auch verwüstet. Der lag auch lange verwüstet und der zweite genauso. Gedenke an deine Gemeinde. Warum soll das jetzt?
Jesus hat erlöst.
Da müssen wir bedenken, dass im Alten Testament oder im Psalm wurde das Volk Israel als Gemeinde genannt. Das ist die Brüder in deinem Hause stellen ihre Zeichen darin auf.
Das passiert der zweiten, zerstört der zweiten Tempel.
Dass sie, Römer haben ihre Siegesfahne dahingestellt und ja, ich könnte natürlich sagen, dass die Babylonier vielleicht ähnlich gemacht haben, dass sie da. Ja? Ja. Das ist der erste sichere Zeichen. Kein Prophet ist mehr da. Ich meine, ich habe in einer Übersetzung gelesen, kein Prophet ist mehr da, keiner bei uns. Zur Zeit der ersten Zerstörung, da waren mehrere Propheten aktiv. Da waren zum Beispiel Hesekiel, Jeremia, Daniel, ich glaube, da waren noch mehr Propheten, die gleichzeitig ungefähr gewirkt haben. Und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass das der zweite Tempel gemeint ist, weil als der zweite Tempel zerstört worden ist, da waren wirklich keine Propheten da. Selbst wenn man die neutestamentlichen Propheten nimmt, oder ja, aus der Gemeinde. Die waren kurz bevor der Tempel zerstört worden ist, die sind alle aus Jerusalem weggelaufen. Die mussten alle weg. Und da war kein Prophet mehr da. Noch ein Hinweis. Was ist aus dem Vers 7? Ja, das haben die Babylonier auch gemacht. Die haben auch, ja, die haben verbrannt, alles in Schutt und Asche gelegt. Vers 9 am Ende. Und keiner ist bei uns, der etwas weiß. Oder keiner ist bei uns, der weiß, wie lange, der uns sagt, wie lange. Gibt es, hat jemand eine Übersetzung, wo es heißt, keiner unter uns, der weiß, wie lange, oder der uns sagt? Beschlachter, ne? Meine ich.
Hä?
Ja, genau. Wer weiß, der weiß bis wann. Ja, genau. Bei der Zerstörung des ersten Tempels, da wusste eigentlich der Prophet Hesekiel ziemlich genau, wie lange das, oder nee, nicht Hesekiel, sondern Jeremia, in Jeremia 25. Der hat ziemlich genau vorausgesagt, die Gefangenschaft wird 70 Jahre dauern. Und später hat Daniel, wo die 70 Jahre um waren, da hat er in den Schriften geforscht und zusammengerechnet, und da konnte er schon ziemlich genau feststellen, wann es soweit ist. Und dann ist er ins Gebet gegangen und hat Gott angerufen, und Gott hat dann nach Ablauf der 70 Jahre hat er dann alles in die Wege geleitet. Und ich sehe da noch einen Hinweis in Vers 8. Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Lande. Nur im Alten Testament wurde der Gottesdienst gefeiert nur an einem Ort, im Tempel, in Jerusalem. Erst in der Gefangenschaft in Babylonien, da fingen sich die Juden an, örtlich organisieren, dass die Synagogen gegründet haben. Und da sind gemeint hier, ich meine, im Grundtext heißt das auch Synagogen. Oder die zerstören alle Synagogen im Lande, also in Mehrzahl. Das waren viele. Und wir kennen das aus Evangelien, dass Jesus oft in Synagogen gelehrt hat. Das waren fast in jeder größeren Stadt eine Synagoge, wo die Leute zusammenkamen und aus dem Gesetz gelesen haben. Und so müsste das auch ein Hinweis sein, dass das wirklich der zweite Tempel ist. Und deswegen erfahren wir in diesem Psalm nicht, dass Gott irgendwie antwortet auf das Gebet des Asafs. Wir erfahren wirklich nichts, als ob über diesen ganzen Psalm, auch wenn Asaf so inbrünstig betet, Gott schweigt. Weil Gott geht erstmal durch diese letzte Zeit, die Zeit der Gemeinde, erstmal einen anderen Weg. Und die Juden hat er erstmal unter sein Schweigen. Und das ist, wenn man so nimmt, auch ein Gericht über die Juden. Der Tempel wurde zerstört und das Volk auseinander verstreut, wurde aus einem Grund, weil sie den Messias nicht angenommen haben, weil sie Jesus einfach beiseite geschoben haben, weil sie Jesus einfach umgebracht haben. Deswegen mussten sie jetzt oder müssen sie jetzt so lange warten. Und der Psalm fängt auch so an: Gott, warum verstößest du uns für immer? Und das ist auch verständlich, wenn man jetzt aus der Sicht der Juden schaut, auch heute noch, das ist für immer. Und wir haben jetzt schon bald 2000 Jahre oder 2000 Jahre, und das ist eine lange Zeit, dass das Volk wirklich immer in der Fremde wohnen muss. Die wurden immer verfolgt. Und deswegen empfindet Asaf so prophetisch und praktisch im Namen des Volkes, Er empfindet, dass Gott sie verstößt für immer oder für lange Zeit. Also da müssen wir bemerken, dass hier nicht das Wort auf ewig benutzt wird, sondern auf immer, auf lange Zeit. Das ist eine Zeit, die irgendwann mal enden wird, wo irgendwann mal auch andere Zeiten, sage ich mal, kommen werden. Und dann sagt er, und bist so zornig über die Schafe deiner Weide, oder dass dein Zorn raucht über uns. Interessant ist hier, er beschreibt jetzt weiter in den nächsten Versen, das haben wir schon gelesen, was alles die Feinde des Volkes in dem Volk eingerichtet haben. Die haben den Tempel zerstört, die haben das Volk niedergedrückt, die haben sogar im Sinn, komplett auszurotten. Aber Asaf sagt hier, Gott, warum bist du zornig über uns? Warum raucht dein Zorn über uns? Nicht die Feinde setzen ihnen zu, sondern Zorn Gottes. Wenn Gott schweigt, dann ist das unerträglich. Und wenn Gott lange schweigt, dann ist das ganz schlimm. Und interessant, der Asaf hat hier, ich meine auch, den richtigen Blick. Und wenn wir den ganzen Psalm so beobachten, wie Asaf so mit den ganzen Schwierigkeiten, mit den ganzen Leiden umgeht, dann nimmt er das alles, als ob aus der Hand Gottes. Er sagt, du, Gott. Oder wenn er darauf eingeht, dass die Feinde das Volk meinetwegen zerstören wollen, dann sagt er, die lästern deinen Namen. Wir sind dein Volk. Und so weiter. Und dann geht er weiter und sagt, gedenke an deine Gemeinde, die du vor Zeiten erworben und dir zum Erbteil erlöst hast. Er sagt, wir sind die Schafe deiner Weide. Und Schafe deiner Weide, das heißt, wir sind dein Eigentum. Wir sind deine Schafe und wir weiden auf deinem Grundstück. Also wir gehören völlig dir. Und dann geht er noch weiter, gedenke an deine Gemeinde, an dein Volk, das du erworben hast. Vor Zeiten, vor langer Zeit hast du uns erworben. Später sagt, am Ende des Psalms sagt er, gedenke des Bundes, das du mit uns geschlossen hast. Gott, du hast uns eigentlich herausgerufen. Du hast uns eigentlich erkoren, berufen. Und jetzt müssen wir schon so lange leiden, müssen wir so lange dein Schweigen ertragen. Und dann geht er noch weiter, gedenke wenigstens, ich schiebe jetzt von mir aus das Wort in Vers 2, an den Berg Zion, auf den du wohnst. Gott hat sich einen Berg erwählt, wo der Tempel für ihn gebaut werden sollte, wo er seine Gegenwart im Volk präsentieren wollte. Das ist ein heiliger Ort. Und das war für die Juden hochheilig, dieser Ort. Und Asaf sagt zu Gott, Mensch, gedenke an diesen Ort. Gedenke an deine Ehre auf dieser Erde. Was werden wohl die Heiden sagen, wenn du mit uns nichts zustande gebracht hast? Gedenke daran. Und dann, als ob er Gott zum Handeln bewegen möchte, im Vers 3, richte doch deine Schritte zu dem, was so lange Wüste liegt. Richte deine Schritte, das heißt, stehe auf, beweg dich, mach was. Wir warten doch schon so lange. Er will, dass Gott wirklich sich bewegt, dass Gott ihnen ein Zeichen gibt, dass Gott ihnen ein Zeichen gibt, dass er was unternimmt, um dieser Situation eine Änderung oder eine Besserung zu schaffen. Und dann sagt er, der Feind hat alles verheert im Heiligtum. Alles, was heilig ist, alles, was uns heilig ist, ist alles unter die Füße der Feinde gefallen. Die trampeln drauf rum. Die haben alles kaputt gemacht. Und dann beschreibt er ab Vers 3 bis 9 ziemlich detailliert, was alles die Feinde im Tempel eingerichtet haben. Vers 4. Deine Widersacher brüllen in deinem Haus. Da, wo früher in aller Ruhe, in aller Heiligkeit das Gesetz Gottes gelehrt worden ist, wo Gott angebetet wurde, wo die Gemeinschaft mit Gott gepflegt wurde, brüllen jetzt die Barbaren ihre Siegeslieder. Ich stelle mir so vor, wie so eine Horde glücklicher Soldaten, stockbesoffen, machen alles kaputt und singen irgendwelche Lieder, denen ist nichts heilig. Er sagt, die brüllen in deinem Heiligtum und stellen ihre Zeichen darin auf. Die stellen ihre Siegesfahne hin. In anderer Übersetzung heißt, ich weiß nicht, was jetzt richtig ist, aber in anderer Übersetzung heißt, und die stellen ihre Götzen hin. Und das wäre naheliegend. Wenn das die Römer sind, dann beten sie ganz andere Götter an. Dann beten sie ihren Kaiser an. Auch wenn sie ihre Kaiserfahne dahinstellen und sagen, heil dem Kaiser, der Kaiser hat besiegt über das Judenvolk, der Kaiser hat den Gott besiegt, und so führen sich da auf. So sieht das der Asaf. Hoch sieht man die Äxte sich heben wie im Dickicht des Waldes. Er schaut vom Weiten als ob und sieht, wie die Waldarbeiter, die Holzfäller, hoch mit ihren Äxten gehen sie in den Wald, so gehen sie da in den Tempel, in den heiligen Ort, um das zu zerstören, um alles kaputt zu machen, um das zu fällen, was in so einer langen Zeit mit so einer Ehrfurcht aufgebaut worden ist. Sie zerschlagen all sein Schnitzwerk, alle wunderbare Vertiefelungen, die zur Ehre Gottes aufgebaut worden sind, gehen sie einfach dran und machen alles kaputt. Alles schlagen sie nieder. Da schreit einfach der Schmerz des Volkes aus diesen Zeilen. Und was noch irgendwie übrig geblieben ist, als ob das denen zu wenig ist, sie, im Vers 7 heißt das, sie verbrennen dein Heiligtum. Die verbrennen einfach alles, die zünden einfach alles, damit bloß nichts übrig bleibt. Denn an einer Asche kann man nichts mehr erkennen, kann man nichts mehr restaurieren. Und Jesus hat auch den Jüngern vorausgesagt und er sagt, auf diesem Tempel wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und genau so ist das passiert. Die haben alles kaputt gemacht und die haben das Heiligtum verbrannt. Bis auf den Grund, weiter Vers 7, bis auf den Grund entweihen sie die Wohnung deines Namens. Nichts ist mehr heilig. Die machen alles entheiligen. Die machen alles kaputt. Die benehmen sich da nicht wie in einem Heiligtum. Und dann in Vers 8, sie sprechen in ihren Herzen, lasst uns sie ganz unterdrücken oder lasst uns sie ganz vernichten. Das hat Asaf, meine ich, auf diese 2000 Jahre hin gesehen. Wie viele Herrscher gab es in diesen 2000 Jahren, die eigentlich vorhatten, das Judentum komplett ausrotten? In jüngster Vergangenheit, im letzten Jahrhundert, hatten wir in Europa so einen Herrscher gehabt, der hat sich vorgenommen, wirklich auszurotten. Und immer wieder gab es welche, die versucht haben, die Juden auszurotten. Und das war der Sinn ihres Herzens. Die wollten am liebsten die Juden ganz ausrotten. So ein Hass gegenüber dieses Volk, so ein Hass gegenüber Gott. Und ich denke, und das sagt auch Psalmist hier immer wieder, dass das eigentlich der Kampf Gottes ist, dass die Feinde eigentlich gegen Gott kämpfen. Da werden wir ja noch dazu kommen. Und dann sagt er in Vers 9, unsere Zeichen sehen wir nicht, kein Prophet ist mehr da und keiner ist bei uns, der etwas weiß. Was meint er mit unseren Zeichen? Für die Juden war da ganz wichtig, alles was mit dem Gottesdienst zu tun hat. Die Opfer, die Sabbate, die Feiertage, wo die regelmäßig zusammenkamen, wo sie Opfer gebracht haben. Der hohe Priester mit seiner feierlichen Kleidung, das ist alles hin. Die sagen, wir haben nichts mehr vor unseren Augen, was uns auf dich hindeutet. Das ist das Schweigen Gottes. Und er sagt, wir haben keine Zeichen mehr, unsere Zeichen sehen wir nicht mehr. Vielmehr, wir haben schon gelesen in Vers 4, dass die Heiden ihre Zeichen da aufgestellt haben. Und das war für sie, oder das ist für sie auch wirklich schlimm zu ertragen. Und dann sagt er Vers 10 und 11, ach Gott, wie lange soll der Widersacher noch schmähen? Und der Feind deinen Namen immerfort lästern. Warum ziehst du deine Hand zurück? Nimm deine Rechte aus dem Gewand und mach ein Ende. Merken wir, wie er Asaf, als ob gegen die Wand redet. Als ob da überhaupt keine Antwort, kein Widerhall kommt. Von Gott aus. Er sagt, wie lange? Warum? Wie lange willst du das dulden? Und Stille. Und dann sagt er schon wieder, Gott, zieh doch deine Rechte aus dem Gewand. Ich würde mal sagen, mach mal deine Hände aus den Hosentaschen und tu was. So wie er auch schon am Anfang des Psalms gesagt hat, tue doch deine Schritte. Und hier sagt er, mach doch deine Hände frei und befreie uns endlich und tu was, unternehm was. Und dann spricht er hier, die Feinde und der Feind deinen Namen immerfort lästert. Er sagt, das ist doch dein Name, der gelästert wird. Nicht, dass wir leiden, aber dadurch wird dein Name unter den Heiden lächerlich gemacht. Und das zeigte einfach Gott und das sagte einfach Gott. Ihr Lieben, und das zeigt mir auch, dass wir wirklich mit Gott ganz offen reden dürfen. Egal in welcher Lage wir stecken. Auch wenn uns manchmal scheint, dass Gott schweigt und schon lange zu uns schweigt, dann müssen wir uns einfach fragen, entweder tobt in uns die Sünde, dass wir Buße tun müssen, oder Gott führt uns durch eine dunkle Zeit. Aber da dürfen wir immer noch wissen, Gott hört unsere Gebete und Gott wird am Ende das Recht verschaffen. In der nächsten Hälfte des Psalms, da ruft er Gott an und bittet ihm um Hilfe mit seinen Gründen. Lasst uns die Verse 12 bis 23 lesen. Gott ist ja mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Du hast das Meer gespalten durch deine Kraft, zerschmettert die Köpfe der Drachen im Meer. Du hast den Leviathan die Köpfe zerschlagen und ihm zum Fraß gegeben, dem wilden Getier oder der Wüstenbevölkerung. Du hast Quellen und Bäche hervorbrechen lassen und lässt es starke Ströme versiegen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Du hast Gestirn und Sonne die Bahn gegeben. Du hast dem Land seine Grenze gesetzt. Sommer und Winter hast du gemacht. So gedenke doch, Herr, wie der Feind schmäht und ein törichtes Volk deinen Namen lästert. Gib deine Tauben nicht den Tieren preis. Das Leben deiner Elenden vergiss nicht für immer. Gedenke an den Bund, denn die dunklen Winkel des Landes sind voll Frevel oder voll Gewalttat. Lass den Geringen nicht beschämt davongehen. Lass die Armen und Elenden rühmen deinen Namen. Mach dich auf, Gott, und führe deine Sache. Denk an die Schmach, die dir täglich von den Toren widerfährt. Vergiss nicht das Geschrei deiner Feinde. Das Toben deiner Widersacher wird je länger, je größer. Ich habe schon gesagt, der Asaf geht so vor, dass er Gott um Hilfe bittet, und er hat also einige Argumente, warum Gott ihm oder dem Volk helfen sollte. Er erinnert Gott an die früheren Machttaten Gottes unter dem Volk, wie er eigentlich das Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Das lesen wir zum Beispiel in Verse 12 bis 15. Da lesen wir erstmal, dass er das Rote Meer gespalten hat. Der hat sich als mächtig erwiesen. Der ging in die Wüste mit denen. Wo die Ägypter ihm nachgelaufen sind, hat er sie alle im Meer versenkt. Und als ihre Leichen dann aus dem Wasser herausgeschwommen sind, dann haben die einfach die Schakale, die in der Wüste gelebt haben, die zerfressen. Oder die Völker, die da ringsherum gewohnt haben, die haben sie einfach geplündert, weil das war eigentlich alles kostbare Sachen, was sie anhatten. Und er hat diesen Machttier hat ein Ende bereitet. Und zuvor, bevor er das Volk aus Ägypten herausgeführt hat, hat er die mit 10 Plagen, mit 10 gewaltigen Plagen, die Ägypter geschlagen. Und er sagt, Gott, gedenke daran, du hast doch so mächtig an uns gehandelt. Als sie in der Wüste waren, der hat mehrmals den einfach aus dem Felsen frisches Wasser hervorquellen lassen. Und kurz bevor sie in das verheißene Land eingingen, hat er einfach den Strom Jordan einfach gespalten, so dass die trockenen Fußes dahin gingen. Das war dem Asaf alles bewusst. Und da sagte er Gott, er sagt, Gott, du hast doch so mächtig an uns gehandelt. Warum schweigst du jetzt? Das ist doch ein Grund. Du hast dich zu uns bekannt. Du hast uns erwählt. Du hast uns mit so einer mächtigen Hand rausgeführt. Warum schweigst du jetzt? Und dann geht er noch weiter ab Vers 16 und 17. Er sagt, Gott, du bist der Schöpfer. Du hast die Himmel und die Erde geschaffen. Du hast den Mond und die Sonne geschaffen. Du hast alles dem allen seinen Kreislauf gegeben, dass das alles hundertprozentig funktioniert, dass das alles harmoniert miteinander. Du hast das Land vom Wasser getrennt. Du hast dem Land seine Grenzen gegeben. Man könnte sagen, auch du hast jedem Volk seine Grenzen gegeben. Und er betet fast Gott an und sagt, Gott, du bist so mächtig. Und das kennen wir, das wissen wir von dir. Warum schweigst du? Und dann in den letzten Versen, Verse 18 bis 23, da sagt er einfach, Gott, das ist eigentlich dein Kampf. Das ist nicht unser Kampf. Die Feinde, die greifen dich an, nicht uns. Erinnern wir uns an Jesu Worte, wo er sagt, wer einem meiner Geringsten das und das tut, der hat das mir getan. Und genau so geht hier Asa vor. Der sagt, Gott, wenn sie uns angreifen, dann greifen sie dein Augapfel. Das ist eigentlich dein Kampf. So gedenke doch, Herr, wie der Feind schmäht und ein törichtes Volk deinen Namen lästert. Da sagt er, gib deine Taube, also deine Gemeinde, das Volk Israel, nicht den Tieren zum Fraß. Lass sie uns nicht völlig zerstören, nicht völlig auffressen. Und mit dem Wort Taube, da zeigt er einfach Gott ihre Machtlosigkeit, die können gegen den Feind sich überhaupt nicht behaupten. Taube, die hat, ja, eigentlich, die kann sich nicht wehren, die kann nicht angreifen. Das Leben deiner Elenden vergiss nicht für immer. Und dann sagt er, gedenke an den Bund. Wer hat den Bund gemacht? Das Volk Israel? Nein, Gott hat gemacht. Und deswegen erinnert er Gott wieder und sagt, Gott, du hast doch den Bund mit uns gemacht. Du hast doch mit uns ein Ziel gehabt. Warum schweigst du so lange? Und dann kommt ein Satz, denn die dunklen Winkel des Landes sind voll Frevel. Das heißt nichts anderes, ja, jeder Versteck in unserem Land, im ganzen Land, überall herrscht Gewalt. Man kann sich in oder wir können uns in unserem eigenen Land nicht mehr sicher fühlen. Überall sind diese Barbaren, überall sind die Feinde, die uns ständig austilgen wollen, die uns ständig Gewalt antun wollen. Dann Verse 22 und 23, mach dich auf, Gott, und führe deine Sache. Da kommt er auf den Punkt, führe deine Sache. Denk an die Schmacht, die dir täglich von den Toren widerfährt. Vergiss nicht das Geschrei deiner Feinde, das Toben deiner Widersacher wird je länger, je größer. Und so endet der Psalm. Als ob da überhaupt keine Antwort kommt. Aber wir wissen, die Antwort kommt. Gott hat mit seinem Volk noch ein Kapitel zu machen. Und das macht er. Und darum muss das Volk so lange warten. Und dieser Psalm, der beschreibt, so habe ich empfunden, die 2000 Jahre Gottes Schweigen für das Volk Israel, dass sie wirklich die schmachvolle Zeit erleben. Was können wir für uns mitnehmen? Ich habe eigentlich hin und her überlegt, was können wir aus diesem Psalm für uns lernen? Mir fiel, ich muss ehrlich sagen, wirklich schwer, eine Anwendung für uns zu finden. Weil Asaf schaut das Ganze an, prophetisch in seinem geistlichen Auge, überall Zerstörung. Der Tempel Gottes ist entheiligt, nichts ist da. Der betet Gott an, der sagt Gott alles, und da kommt keine Antwort. Aber wir haben gesehen, dass Asaf immer wieder gesagt hat, Gott, wir gehören dennoch dir. Wir sind dein Volk. Gott, wir lassen nicht ab. Du hast den Bund mit uns gemacht. Und wir glauben einfach dran, dass du mit uns ans Ziel kommst. So habe ich daraus gelesen, diese Zuversicht. Er will mit alle Gewalt Gott vermitteln, Gott, du bist der Einzige, an den wir uns klammern und klammern können und klammern müssen. Ihr Lieben, lasst uns vielleicht mitnehmen, wenn die Sünde in unserem Leben tobt, wenn wir einfach den Zorn Gottes über uns spüren. Und der Zorn Gottes ist über uns, wenn Gott zu uns schweigt. Dann dürfen wir zu Gott schreien. Da dürfen wir wissen, dass Gott ein Ziel mit uns hat. Dann dürfen wir uns darauf besinnen, dass wir Gott gehören. Und da können wir vor ihm Buße tun. Und wenn wir durch dunkle Wege geführt werden, wenn wir keinen Ausweg mehr wissen und wenn wir den Eindruck haben, Gott schweigt, Gott ist ganz weit, wir dürfen dennoch wissen, wie der Asaf hier gemacht hat. Wir gehören Gott und der ist immer noch da, auch wenn ich ihn nicht spüre, auch wenn ich ihn im Moment nicht sehe und nicht höre. Aber dennoch ist er Gott und er wird mich am Ende erlösen. Amen.